ARD.
Fliegen wird wohl teurer. Warum die Fluggesellschaften die Ticketpreise erhöhen?
Nichts gelernt aus Katar? Wieso die FIFA heute die Fußball-WM nach Saudi-Arabien vergibt?
Und ein Haus aus dem 3D-Drucker. Warum das neue Verfahren für günstigere Wohnungen sorgen könnte?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, Julia Barth und Moritz Zacho sind am Start. Das wollte ich immer schon mal so sagen, das reimt sich so schön. Es ist Mittwoch, der 11. Dezember. Willkommen.
Schönen guten Morgen. Heute kriegen wir ja wettertechnisch wieder so ein richtig smartes, kaltes Dezembergrau geboten. Da kann man schon mal auf die Idee kommen, ab in den Flieger, nichts wie weg oder zumindest den Urlaub fürs nächste Jahr planen. Da wird es ja wenigstens im Kopf schon mal ein bisschen heller bei dem Gedanken.
Werden meine Hände auch wärmer, wenn du das schon so sagst. Du bist auf jeden Fall auch nicht die Einzige und überhaupt wird im kommenden Jahr mit einem Passagierrekord beim Fliegen gerechnet. Experten gehen davon aus, dass weltweit mehr als festhalten 5 Milliarden Menschen von A nach B fliegen. So hoch war die Zahl noch nie.
Ja, apropos hoch. Für uns hier in Deutschland wird eben dieses Fliegen deutlich teurer werden. Branchenverbände haben jetzt nämlich angekündigt, dass Ticketpreise 2025 steigen sollen. Das liegt vor allem an höheren Kosten, die Fluggesellschaft dann an ihre Kunden weitergeben.
Dann kann man weniger in Urlaub und in Ferien wird es noch teurer, wo man als Familie sowieso schon mehr als gebeutelt ist. Ne?
Ja, das kommt natürlich noch dazu, zu den vielen anderen Kosten, die auch gestiegen sind und vielen zu schaffen machen. Und klar geht natürlich auch Zug oder Auto, aber wer jetzt für den Urlaub, sagen wir mal, nach Mallorca oder in die Türkei oder nach Thailand will und dafür spart, der ist eben auf den Flieger angewiesen.
Auch bei den Fluggesellschaften sind natürlich die ganzen normalen Kosten gestiegen, das Material oder die Löhne zum Beispiel. Und ab Januar kommt dann noch obendrauf, dass die Sicherheitskontrollen deutlich mehr kosten, von 10 auf 15 Euro pro Person.
Auch die Flugsicherung könnte deutlich teurer werden. Die sorgt dafür, dass im Flugverkehr alles reibungslos abläuft. Und dazu kommen dann hier in Deutschland noch eine gestiegene Luftverkehrssteuer, die es schon dieses Jahr gibt, und eben diese vergleichsweise hohen Flughafengebühren. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sagt, die Standortkosten am Flughafen Frankfurt, um nur mal ein Beispiel zu nehmen, sind in 5 Jahren um mehr als 50% gestiegen. In Düsseldorf haben sie sich in dem Zeitraum sogar fast verdoppelt. Und das sieht in anderen Ländern eben ganz anders aus.
Und darüber beschwert sich vor allem der Chef von Ryanair schon länger auch, dass Deutschland nämlich im Vergleich sehr hohe Standortkosten hat. Er hat gerade nochmal in einem Interview gesagt, diese Kosten hätten Deutschland zu einem Luftfahrtfriedhof gemacht. Also sehr drastische Worte. Mhm. Ryanair hat ja vor ein paar Wochen angekündigt, Dortmund, Leipzig und Dresden überhaupt nicht mehr anzufliegen in Zukunft. Und in Hamburg werden die Ryanair-Flüge auch ziemlich stark reduziert.
Ja, für die Hamburger wird es insgesamt schwerer wegzukommen. Eurowings will da nämlich auch weniger Verbindungen anbieten und für einige billig Anbieter ist auch der Hauptstadtflughafen BER nicht mehr so attraktiv. Da bieten sie zum Teil jetzt schon weniger an. Und die Flughafenchefin dort in Berlin warnt davor, dass der Standort im internationalen Wettbewerb nicht mehr mithalten kann, wegen der hohen staatlichen Gebühren.
Deshalb sind viele auch der Meinung, die Politik müsse da jetzt mal was tun. Der Lufthansa-Chef hat zum Beispiel einen Brandbrief an Kanzler Scholz und auch an EU-Kommissionschefin von der Leyen geschrieben. Und darin bittet er sie, was gegen die dramatische Lage im europäischen Luftverkehr zu tun.
Jetzt muss man dazu sagen, die Airlines machen schon immer noch Gewinn, aber der fällt eben nicht mehr so hoch aus und ist in Europa auch vergleichsweise gering. Ich habe da mal 3 Zahlen rausgepickt, die das ganz gut zeigen. Die IATA, also der Dachverband der Fluggesellschaften, der rechnet vor, dass der Nettogewinn, das ist das, was nach allen Steuern, Abgaben und Kosten übrig bleibt. Der Nettogewinn im Nahen Osten dieses Jahr bei $23 pro Passagier gelegen hat. In den USA waren es immerhin noch mehr als $10. Und in Europa waren es nur gut $8 pro Passagier. Und diese Zahl wird nächstes Jahr wohl noch mal deutlich drunter liegen.
Also, wer nächstes Jahr in den Urlaub fliegen will, der sollte auf jeden Fall noch ein bisschen extra Geld zur Seite legen. Und es lohnt sich dann auch besonders, Angebote zu vergleichen. Vielleicht spart man dann ja mit auch einer anderen Flugzeit zum Beispiel oder einem anderen Abflughafen noch etwas Geld.
Unsere Kurznachrichten.
Der Termin für die vorgezogene Neuwahlen steht ja schon fest. Heute geht Bundeskanzler Olaf Scholz den ersten offiziellen Schritt, damit die auch stattfinden können. Er beantragt dazu, bei Bundestagspräsidentin Bärbel Baas die Vertrauensfrage im Parlament stellen zu können. Geplant ist die Abstimmung für Montag. Dann will der Bundeskanzler das Parlament fragen, ob es ihm das Vertrauen ausspricht. Ziel ist es ja, dass er keine Mehrheit kriegt und so der Weg für Neuwahlen frei ist.
Wenige Tage nach dem Sturz von Machthaber Assad in Syrien wird etwas klarer, wie sich die Islamistengruppe HTS einen Machtwechsel vorstellt. Sie will eine Übergangsregierung einsetzen, die bis März im Amt bleiben soll und von Mohammed al-Bashir geleitet wird, dem bisherigen Regierungschef der Rebellenhochburg Idlib.
Im Prozess um die versuchte Erpressung der Familie von Ex-Rennfahrer Michael Schumacher haben die beiden Hauptangeklagten gestern ein Geständnis abgelegt. Die beiden Männer sollen damit gedroht haben, private Fotos und Videos von Michael Schumacher im Internet zu veröffentlichen. Zum Prozessauftakt haben wir gestern in unserer Folge schon ausführlich gesprochen.
Die letzte Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in einem Wüstenstaat, der Menschenrechte missachtet, ist 2 Jahre her, in Katar. Mhm. Und die nächste Fußball-WM in einem Wüstenstaat, der Menschenrechte missachtet, wird wohl in 10 Jahren in Saudi-Arabien gespielt. Und zwar auch dank der Unterstützung des Deutschen Fußballbunds. Heute Nachmittag wird der Fußball-Weltverband FIFA die Entscheidung verkünden. Offiziell müssen die mehr als 200 Mitgliedsverbände zwar noch abstimmen, aber die Mehrheit für Saudi-Arabien ist groß. Und es ist auch die einzige Bewerbung, die für 2034 vorliegt. Die Vergabe steht also praktisch fest.
Halte ich gar nichts von. Das ist wie ein abgekartetes Spiel. Und also in der Wüste würde ich keine WM starten.
Ja, ist völlig daneben. Kann man eigentlich unter keinen Gesichtspunkten irgendwie vertreten. Humanitär nicht, Menschenrechtslage nicht, alles nicht in Ordnung. Ich verstehe vor allem nicht, dass der DFB da wieder so wenig Rückgrat zeigt.
Das ist ja mal so eine Sache, Politik oder Sport. Ne? Und das wird jetzt wieder vermischt in solchen Dingen. Und wir haben das ja mal aus der europäischen Sicht, aber eigentlich müsste man das aus der Weltsicht sehen.
Eine WM-Weltmeisterschaft ist für mich im Sommer und nicht im Winter. Man kann ja auch kein Public Viewing im Winter machen. Im Sommer kannst du Public Viewing machen, aber im Winter kannst du es nicht machen. Da müssen wir dann auch darauf verzichten. Und das ist auch schade.
Ja, das waren jetzt mal ein paar Meinungen dazu. Und ja, auch diese WM wird dann wohl wieder im Winter stattfinden, wie die in Katar auch schon, weil es im Sommer für so ein Sportevent in Saudi-Arabien einfach viel zu heiß ist. Wir wollen euch ein paar Infos an die Hand geben und euch die Fragen beantworten, wieso gibt es überhaupt nur diese einzige Bewerbung für 2034 und wieso Saudi-Arabien? Wieso unterstützt der Deutsche Fußballbund diese Vergabe und was muss in Saudi-Arabien passieren, damit dort in 10 Jahren auch eine Fußball-WM gespielt werden kann?
Ja, dass Saudi-Arabien das einzige Land ist, das 2034 für eine Fußball-WM in Frage kommt, das bezeichnen viele als klugen Schachzug der FIFA und des Präsidenten Gianni Infantino. Eine WM kann nämlich nur ein Kontinent bekommen, der zuletzt keine hatte. Und dadurch, dass 2026 Kanada, die USA und Mexiko dran sind, ist Nordamerika raus. Und dann würde man ja meinen, es bleiben ja noch genug für die Weltmeisterschaften 2030 und 2034 übrig.
Und jetzt kommt die Idee von FIFA-Präsident Infantino. Die WM 2030 vergeben wir an Portugal, Spanien und Marokko. Dann hatten nämlich Europa und Afrika damit ihren Zuschlag. Und bei eben dieser selben WM finden ein paar Eröffnungsspiele in Argentinien, Uruguay und Paraguay statt. Dann ist auch Südamerika aus dem Rennen für 2034. Finde ich spannend, dass das überhaupt geht, diese Eröffnungsspiele auszulagern.
Die FIFA zeigt, es ist vieles möglich. Australien hatte wohl die Bewerbungsfrist verpasst und in Asien hat dann vor allem ein Land herausgestochen, das auch noch politisch und wirtschaftlich eng verwoben ist mit der FIFA. Das ist dann Saudi-Arabien. Zwischen den beiden gibt es einen Sponsorenvertrag, der der FIFA vom saudischen Ölkonzern Aramco bis zu 1 Milliarde Euro einbringen soll. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Die nächsten 3 Weltmeisterschaften verteilt die FIFA so an Länder und Kontinente, damit dann für die WM 2034 eigentlich nur noch Saudi-Arabien als Gastgeberland in Frage kommt.
Das ist ja eine sehr spezielle Idee, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren, gegen die ja einzelne Fußballverbände auch ein Veto einlegen könnten. Der DFB zum Beispiel macht er aber nicht, ne?
Nö, macht er nicht. Begründung, Boykott hätte nichts gebracht und es wäre auch nur Symbolpolitik gewesen. Das sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Besser wäre es, in den kommenden 10 Jahren auf Saudi-Arabien einzuwirken und so zu erreichen, dass sich die Menschenrechtssituation dort verbessert, sagt er.
Ja, lass uns noch mal kurz dran erinnern, wie die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien aussieht. Das Land wird bis heute autoritär regiert. Meinungsfreiheit gibt's dort nicht. Es gibt noch die Todesstrafe, zum Beispiel für Homosexualität. Und es gibt auch andere Strafen wie Steinigungen und Auspeitschen. Und Saudi-Arabien liegt weltweit auf einem der letzten Plätze, was Frauenrechte angeht. In seiner Bewerbung hat Saudi-Arabien zugesagt, die Menschenrechte einzuhalten. Und die FIFA hat dem Land bei einem Prüfbericht auch nur ein mittleres Risiko bei den Menschenrechten ausgestellt. Menschenrechtsorganisationen gehen da nicht mit. Sie bezeichnen den Bericht als fehlerhaft und unzureichend.
Ja, das finden auch Fans und andere Organisationen. Sie haben deswegen gestern vor der DFB-Zentrale in Frankfurt protestiert. Verbandspräsident Neuendorf hat auch selbst noch vor wenigen Tagen mehr oder weniger eingeräumt, dass der DFB mitstimmt, um sich international beim Weltfußball nicht zu isolieren. Politik beginne mit der Betrachtung der Wirklichkeit, sagt er.
Ja, gutes Stichwort. Die Wirklichkeit sieht nämlich so aus, dass in Saudi-Arabien noch ganz schön viel gebaut werden muss, damit alle Teams und Fans die Weltmeisterschaft auch tatsächlich feiern können. 11 Stadien und zehntausende Hotelzimmer sollen da neu geschaffen werden. Dafür werden auch viele Arbeiter aus dem Ausland gebraucht. Erinnern wir uns noch mal, das war ja in Katar auch ein großes Thema. Und die Menschenrechtsorganisation Sport and Rights Alliance hat dazu mitgeteilt, Zitat, die Welt hat damals bei der WM in Katar gesehen, dass die Stadien auf dem Tod von Gastarbeitern gebaut wurden. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich das in Saudi-Arabien wiederholt.
So, das waren jetzt super viele Infos für euch. Wenn ihr da nochmal tiefer einsteigen wollt, dann schaut doch mal bei unseren Kollegen auf sportschau.de vorbei. Da findet ihr Hintergrundberichte und natürlich auch Stimmen zur WM-Vergabe. Ganz anderes Thema jetzt. Ich glaube, es macht inzwischen gar nicht mehr so einen großen Unterschied, in welcher deutschen Großstadt man wohnt. Wer zum Beispiel bei mir in Hannover auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in annähernd zentraler Lage ist, der kann schon mal ewig suchen.
Oh ja, gefühlt ist es im Moment ja wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen, als eine Wohnung zu finden. Ich kann hier von Köln sagen, dass ich fast nur noch Leute kenne, die das lediglich über einen Wohnungstausch schaffen. Und wow, da haben wir ja jetzt nur übers Finden gesprochen und noch gar nicht über den Preis. Halbwegs schöner wohnen muss man sich ja inzwischen auch wirklich leisten können. Es gibt einfach nicht genug Wohnraum und deshalb sicherlich viele Leute, die sich wünschten, sie könnten sich einfach eine Wohnung backen.
Ja, das Geräusch, das ihr da gerade gehört habt, das könnte zumindest eine Lösung für das Wohnungsproblem in Deutschland sein. Habt ihr es erraten vielleicht?
Ich wäre nicht drauf gekommen.
Nee, ich auch nicht. Also das kommt von einem 3D-Drucker, das Geräusch, der gerade ein Haus baut, ein gedrucktes Haus so gesehen. Sowas gab es auch schon mal als Modellprojekt, zum Beispiel in Beckum im Münsterland. Und heute beziehen zum ersten Mal Mieterinnen und Mieter ihre Wohnung in einem Haus, das aus dem 3D-Drucker kommt, das öffentlich gefördert wird und das in Lünen bei Dortmund steht.
Am Ende ist das ein fast ganz normales Mietshaus, 3 Stockwerke mit 6 Wohnungen. Die haben alle so zwischen 2 und 3 Zimmern. Aber der Weg zu diesem Mietshaus war eben alles andere als gewöhnlich. Und wenn dieses Haus gedruckt wird, da war mein Vergleich mit dem Backen vorhin gar nicht so doof. Tatsächlich ist es nämlich so, als würde man wie mit so einer Tüte für Spritzgebäck aus einer Düse Betonmasse drücken und die wird dann Schicht für Schicht übereinander gesetzt. Das hat mich ein bisschen an so einen Baumkuchen erinnert. Der hat ja auch so ganz viele dünne Schichten übereinander.
Ja, und diese Düse ist an einem sehr großen Rohr dran, das mit einem Silo verbunden ist. Das wird dann eben neben der Baustelle aufgebaut und da drin ist dann quasi so ein Betongemisch gelagert. So ein spezieller Mörtel ist das, mit dem große Teile des Hauses gespritzt werden. Und Bauingenieurin Lena Zimmer erklärt das so.
Der Mörtel selber ist schon flüssig, aber noch so steif selber, dass er nicht von der darauffolgenden Schicht zusammengedrückt wird. Und am Ende eines jeden Tages sind dann alle gedruckten Bauteile schon ausgehärtet und man könnte die theoretisch auch schon versetzen.
Da muss dann also kein Maurer Stein auf Stein setzen. Da steuert dann eine Person am Laptop und ein paar andere sind auch noch dabei, um eben sicherzugehen, dass der 3D-Drucker tatsächlich auch das nachbaut, was sich die Planer im digitalen Modell ausgedacht haben.
Dass da weniger Leute und weniger Material gebraucht werden, ist übrigens ein Grund dafür, warum diese Methode eine mit Zukunft sein könnte. So kriegt man nämlich das Haus auch dann fertig, wenn Fachkräfte fehlen. Und das tun sie ja im Moment an allen Ecken und Enden. Die Kosten sind geringer und es geht deutlich schneller als beim konventionellen Bauen. Experten gehen davon aus, dass Bauen insgesamt 15% weniger kosten könnte, wenn massenweise Häuser aus dem 3D-Drucker kämen. Und wenn man nur mal das Beispiel von diesem Projekt in Lünen nimmt, da wurde in gerade mal 118 Stunden gedruckt. Umgerechnet sind das etwa 5 Tage. Da muss man natürlich noch die Planung dazu rechnen, den ganzen Innenausbau und das Dach. Das wurde da noch konventionell gemacht. Das kann der Drucker noch nicht, aber ihr merkt schon, es geht eben deutlich schneller als normalerweise.
Aber auch wenn es schneller geht, erklärt das natürlich nicht alleine, dass auch der Mietpreis mit 6 € pro Quadratmeter ja ziemlich günstig ist. Das liegt nämlich auch daran, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung da Geld zugeschossen hat. Von den knapp 2 Millionen € Baukosten hat das Land fast alles übernommen. Und die Regierung in Düsseldorf hofft, damit auch zeigen zu können, dass es eben geht, schneller, nachhaltiger und auch günstiger zu bauen.
Wie zu jeder guten Idee gibt es aber auch hier ein Aber. Noch sind 3D-gedruckte Häuser nicht ganz so günstig, wie sie sein könnten, weil die ziemlich umständlich genehmigt werden müssen und allein die ganzen Gutachter auch viel Geld kosten. Und ob sie so umweltschonend gesund und nachhaltig sind, wie sie das versprechen, ist auch ein bisschen davon abhängig, was alles in diesem Betongemisch drin ist. Wenn das nämlich aus besonders viel Zement besteht, dann ist es schon nicht mehr ganz so umweltfreundlich.
Ja, deshalb muss man auch erstmal schauen, ob wir in Zukunft wirklich dann nur noch so bauen werden. In Lünen ist es heute jedenfalls bezugsfertig, das erste öffentlich geförderte 3D-Haus.
Das war's von uns für heute. Schön, dass ihr dabei wart und schreibt uns doch gerne mal eure Meinung. Wie hat euch die Folge gefallen? Was könnten wir in Zukunft vielleicht noch besser machen? Wir freuen uns über eure Nachrichten per Mail oder WhatsApp. Wie ihr uns erreichen könnt, das erklären wir euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung.
Habt heute einen schönen Tag. Bergfest, fast geschafft schon die Arbeitswoche. Macht's gut, bis dann.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.